Ich möchte, dass jeder, der grundsätzlich Fußballfan ist, weiß, dass im Sommer die Europameisterschaft der Frauen stattfindet. Trotzdem ein Stück weit enttäuschend, dass wir nicht aus dem Spiel gehen und sagen, geil, wir sind bereit, Euro kann kommen und here we are. Ich versuche teilweise manchmal so zwischendurch bewusst zu sagen, so, Moment mal, wo bin ich eigentlich? Wie bin ich hier hingekommen? Irgendwie krass. Und versuche das einfach so ein bisschen zu genießen, weil ich schon einen ziemlich, ziemlich coolen Job ausüben darf.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen hier zum Frauenfußball-Podcast. Nina Potzel ist mein Name. Auf die gute Miriam Sinnow müssen wir noch ein bisschen warten. Die ist mittlerweile wieder zu Hause auf der Couch. Ganz, ganz liebe Grüße dahin hier von diesem Podcast, liebe Miri. In dieser Woche mit an meiner Seite, ihr kennt sie alle. Wenn ihr euch mit dem Frauenfußball beschäftigt, dann sowieso. Sie ist Moderatorin, unter anderem fürs ZDF beim Mittagsmagazin mittlerweile, begleitet teilweise Top-Spiele, war jetzt zum Beispiel auch in Wolfsburg gewesen fürs Spiel gegen Frankfurt, moderiert den Bolzplatz und ihr kennt sie natürlich auch aus der letzten Saison, als sie die Montagsspiele für Sport1 gemacht hat. Hallo Lilly!
Hallo, ein herzliches Moin aus Berlin tatsächlich gerade fürs Mittagsmagazin.
Ja, ganz genau. Lilly Engels, ich freue mich so, dass es endlich geklappt hat, dass wir uns hier mal zusammenklamüsern. Das stand schon sehr, sehr lange auf der Liste tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, bestimmt schon ein Jahr oder so. Mindestens oder? Mindestens. Wenn nicht sogar länger.
Ja. Auf jeden Fall. Also du hast ja genau in der letzten Saison eben ganz viel für Sport1 da die Montagabendspiele gemacht und da haben wir auch irgendwie ganz viel Kontakt gehabt und so. Du hast gerade gesagt, Mittagsmagazin fürs ZDF steht diese Woche an.
Genau, absolut korrekt. Heute natürlich auch mit starkem Fokus auf das Nations League Spiel, das eben erst zu Ende gegangen ist. Als ich gerade im Intro die Pfeife gehört habe, war ich so, Abpfiff fürs Nations League Spiel und Anpfiff für einen Podcast und eigentlich müssen wir auch direkt reinstarten, ehrlich gesagt.
So sieht's aus. Hier, Profi, man merkt's, du hast die deutlich bessere Anmoderation sozusagen.
Quatsch.
Aber wir legen wirklich genau los, weil ich meine, wir sind sowieso nicht on time wie sonst. Dienstag 19 Uhr ja immer hört ihr hier den Frauenfußball-Podcast. Aber weil eben um 18.15 Uhr dieses Nations League-Spiel vom DFB gegen Österreich losgegangen ist, erst haben wir gedacht, warten wir aber noch ab und nehmen jetzt also direkt im Anschluss zum Spiel an. Das ist gerade, keine Ahnung, 20 Minuten her oder was. Und genau, mit ganz, ganz frischen Ideen im Kopf starten wir mal rein.
Das war der Spieltag.
Genauer gesagt waren es ja zwei Spieltage, wenn wir es ganz genau nehmen. Und zwar hatten wir die Partien am ersten Spieltag der Nations League, die Niederlande gegen Deutschland, ein 2:2 am Freitagabend. Und jetzt gerade eben im Deutschland gegen Österreich mit einem 4:1. Also zwei ziemlich unterschiedliche Ergebnisse. Ich habe ja eine Weile noch gedacht, dass es wieder der gleiche Ablauf wird sozusagen, was sich so ein bisschen geähnelt hat bei beiden Spielen, bis jeweils 2:1 Führung von Deutschland war. Frühe Führung für das gegnerische Team, dann Ausgleich kurz vor der Halbzeitpause und die Führung für Deutschland kurz nach der Halbzeitpause. Und dann ist es halt ein bisschen anders gegangen. Lilly, wie geht's dir so nach diesem Wochenende, sagen wir es mal so?
Gemischte Gefühle. Also ich bin ganz froh, wir haben ja während des Spiels eben auch so ein bisschen geschrieben und waren, oh mein Gott, hoffentlich wiederholt sich jetzt nicht 1:1 das Spiel, was wir Freitag gesehen haben gegen die Niederlande. Es wurde dann ja doch nochmal ganz anders. Ich finde, wir haben jetzt in diesem Spiel schon eine deutlich bessere zweite Halbzeit auch nochmal gesehen als gegen Niederlande. Man muss aber auch fairerweise sagen, es war schlichtweg ein anderer Gegner, ne? Also ich meine, man kann jetzt die Niederlande und Österreich bei allem Respekt den Österreichern gegenüber, muss man so fair sein und sagen, dass ich würde sagen, die Niederlande vielleicht eher ein Gegner auf Augenhöhe war und Österreich eher drunter. Es war schon eher ein Pflichtsieg. Also das Ergebnis jetzt am Ende ist eigentlich auch das, was wir uns gewünscht, erhofft, aber irgendwie, was auch so ein bisschen so sein musste. Also weil alles andere wäre schon eine arge Enttäuschung gewesen. Und ich finde trotzdem ein Stück weit enttäuschend, dass wir nicht aus dem Spiel gehen und sagen, geil, wir sind bereit, Euro kann kommen und here we are. Aber ich glaube, das ist auch zu viel des Guten. Also ich glaube, das muss auch noch gar nicht. Also es ist auch erst ein wirklich sechstes Spiel. Die Mannschaft ist komplett neu zusammengestellt. Aber ich will da jetzt gar nicht so in die Feinheiten gehen. Aber nochmal ganz kurz zum Unterschied auch zwischen der Niederlande und Österreich. Die Österreicherinnen haben extrem hoch gepresst am Anfang, was die Deutschen vor Probleme gestellt haben. Aber das können die natürlich auch nicht über die ganze Dauer durchhalten. Also ich habe es eigentlich schon erwartet, ehrlicherweise, dass genau das dann irgendwann passiert. Und man muss sagen, Glück hatte heute auch das richtige Händchen, und zwar mehrfach. Also alle Einwechslungen haben ja wirklich richtig gefunzt. Kleine Herrn hat auch noch auf sich aufmerksam gemacht mit ihrer gelben Karte direkt nach der Einwechslung. Ja, gemischte Gefühle, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was, worauf man aufbauen kann.
Ja, ich bin immer so bei diesem, worauf man aufbauen kann, mittlerweile auch so ein bisschen, am Anfang natürlich total absolut richtig, aber mittlerweile denke ich halt, ja, es ist erst das sechste Spiel, aber es ist halt auch schon das sechste Spiel und so wahnsinnig viel Zeit ist nicht mehr. Und deswegen ist das eben auch was, wo ich mich gefragt habe, gerade im Spiel gegen die Niederlande und jetzt auch in der ersten Halbzeit vor allen Dingen, hat man, finde ich, schon gemerkt, dass da bestimmte Dinge einfach noch nicht so richtig funktionieren. Also so die Abstimmung im Mittelfeld teilweise, manche Laufwege, da waren so richtig gute Ideen, fand ich. Und dann hat so im letzten Moment nicht so ganz gepasst. Irgendwie, da war eine Situation, glaube ich, mit Lea Schüller, was ich gerade im Kopf habe, wo dann abseits gepfiffen war, aber sie wäre halt auch völlig alleine gewesen da vorne, was an sich eine gute Idee war, aber dann halt nicht so ganz geklappt. Wie siehst du das so irgendwie? Also du gibst Wück da schon noch ein bisschen mehr Zeit.
Naja, also die Zeit ist ja vorprogrammiert, da kann ich ja nicht mehr Zeit geben jetzt, als du ihm Zeit gibst, weil bis zu Euro ist keine Ahnung wie lange jetzt noch und nee,
ich
die gleiche
fang
Zeit.
Ich fange erst an, danach zu rechnen.
Ach so, okay, perfekt, ja. Die Euro schenken wir uns.
Ja, genau.
Alles klar. Ach so, nehme ich das. Finde ich gut. Deine Denkweise gefällt mir. Nein, aber ich meine, es ist ja, wir werden sehen, ob die Zeit reicht. Das wäre jetzt der Blick in die Glaskugel, den wir nicht haben, sage ich mal, und den ich auch nur ungerne wage. Ich glaube, es ist wichtig für Wick, dass er jetzt schnell eine fixe Startformation findet. Also ich glaube, darauf wird es ankommen und das hat auch nicht nur was mit den 10 Feldspielerinnen zu tun, sondern auch hinten raus im Tor auch noch ein brisantes Thema, dass er da einfach klar kommuniziert, wer ist seine Eins und auch dann eben davor, was ist seine präferierte Startaufstellung. Na klar, ist die auch immer ein bisschen vom Gegner abhängig. Er hat auch aktuell viele Verletzungen dabei, kann auf einige Spielerinnen nicht zurückgreifen, das muss man auch sagen. Ich meine, die kurzfristigen Verletzungen sind eine Sache, aber auch Langzeitverletzungen mit einer Lena Oberdorf, die da einfach brutal im Mittelfeld auch fehlt. Das ist alles neu zusammengestellt und dass da gerade die Abstimmung, die du angesprochen hast, was ich genauso gesehen habe, dass die da noch nicht so ganz stimmen, ist ja irgendwie eigentlich ganz klar.
Völlig klar, ja. Ja, du sagst es schon, ey, Thema Verletzungen, das war ja wirklich total krass. Also dann eben verknüpft mit der Torhüterinnen-Problematik in Anführungszeichen. An Katrin Berger jetzt auch noch ganz kurz vorm Spiel mit einem grippalen Infekt ausgefallen. Sophia Winkler vorher schon mit einer schweren Knieverletzung raus, wie es hieß. Gute Besserung an der Stelle, falls sie es hören sollte. Ist schon irgendwie, macht schon ein bisschen Bauchschmerzen. Dann jetzt im Spiel auch eine Rebecca Knack, also die Defensive eher so ein Problem.
Angeknackst. Entschuldigung.
Wie ist das mit den Jokes mit den Namen?
Ja, ich darf das. Nehme ich mir einfach ganz offiziell raus.
Machen wir nachher auch noch, keine Sorge. Das macht schon irgendwie Bauchschmerzen, weil die sich ja eigentlich jetzt gerade so einspielen sollten, sowieso schon irgendwie so alles eine weirde Konstellation, aber so mehr oder weniger Reaktion auf eben diese Verletzungen.
Absolut, also es wird nicht einfacher, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Qualität in der Defensive ist auch da, nur ist sie gerade nicht da präsent auf dem Platz. Und auch eine Knack, auch eine Minge, die da in der Innenverteidigung jetzt eigentlich einen guten Job gemacht haben, wie ich finde, ehrlicherweise. Also du hast ja auch schon ein bisschen angesprochen, dass die Fehler häufig eben schon vor dieser Viererkette entstanden sind im Zentrum, nämlich wo die Abstimmung eher zwischen Sens und Nüsken. So ganz richtig war. Nüsken halt überragend nach vorne, nach hinten war das gerade ein bisschen, also Sens muss ich loben, die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Mhm. Die haut da ja immer alles rein, die ist ja wirklich so ein Kampftier da in der Mitte, das ist schon krass. Aber es geht dann eben um die Quantität, die da nicht vorhanden ist in der, die qualitativ hohe Quantität in der Abwehr.
Ja, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Was sagst denn du zu dieser Torhüterinnenfrage eben? Dass wirkt es eben so recht lange offen lässt und B, wen siehst du da vorne?
Also ich habe ihn ja darauf angesprochen, wir hatten ihn in der Halbzeitanalyse beim Spiel Wolfsburg-Frankfurt bei uns und habe ich ihn darauf angesprochen, wie lange er sich das offen lassen halten will, was er erwartet von seiner Nummer 1 und wann wir auch mit einer Entscheidung rechnen können, beziehungsweise auch die Mädels vor allem, die sind ja viel, viel wichtiger als wir, aber es hängt dann ja zwangsläufig miteinander irgendwie zusammen. Da hat er gesagt, dass sie einfach brutal viel Qualität auf dieser Position haben und dass er auch durchaus allen vier, die jetzt schon unter ihm gespielt haben, Ena, Sophia, Stina und AKW, dass er denen das allen zutraut, AKW ja sowieso.
Also an Katrin Berger, Ena Mahmutovic, Sophia Winkler und Stina Johannes.
Vielen Dank, danke. Vielen Dank. Genau, dass er denen das allen zutraut. Ich habe da nochmal nachgehakt und gefragt, ob es denn doch trotzdem, trotz alledem, eher das Rennen am Ende ein Duell zwischen Ann-Kathrin Berger und Stina Johannes ist, was er erstmal verneint hat, was ich ihm irgendwie nicht so ganz abkaufen kann, ehrlich gesagt. Also ich bin mir ehrlicherweise schon ziemlich sicher, dass es ein Duell zwischen den beiden ist. Und ja, er hat gesagt, er erwartet von seiner Nummer 1, dass sie Sicherheit ausstrahlt, dass sie die Hausaufgaben auf der Linie macht, dass sie von hinten raus sehr viel organisiert, dass sie bei hohen Bällen präsent ist. Und natürlich, das hat er jetzt nicht speziell angesprochen, aber gerade hinten zwischen den Pfosten ist natürlich Erfahrung brutal wichtig. Ich glaube, damit hängt auch ganz viel dieses Sicherheit ausstrahlen, was er wiederum angesprochen hat, zusammen. Weswegen ich glaube, Ann-Kathrin Berger gerade noch so ein bisschen die Nase vorn hat, vor einer Stina Johannes. Was ich aber so geht so finde, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Also okay. Ich verstehe, woher das kommt. Mhm. Ich meine, Olympia überragend, darüber brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist steht fest, ist klar, ist in Stein gemeißelt. Nichtsdestotrotz finde ich, hat Stina Johannes einen total guten Job gemacht in Frankfurt bisher. Und ich glaube, dass man ihr Vertrauen schenken muss, damit sie diese Sicherheit, die von ihr erwartet wird zwischen den Pfosten, auch ausstrahlen kann am Ende. Und ich glaube, dass gerade so ein Spiel wie heute, so eins, wo sie dann auch genau weiß, vielleicht bin ich sogar noch ein Stück hinten dran und jetzt kommt's drauf an, in der nächsten Länderspielpause will sich, wirkt dann auch für eine klare Nummer eins entscheiden, hat er gesagt. Das baut natürlich total viel Druck bei einem selbst auf. Und ich glaube, wenn sie vielleicht, also ich weiß natürlich nicht, wie das intern ist, um Gottes Willen, aber wenn sie vielleicht auch noch so ein bisschen mehr Vertrauen kriegen würde, vielleicht bekommt sie das, also ich weiß es nicht, dann glaube ich, wäre das noch ein bisschen auf eine Art und Weise einfacher für sie. Und ich meine, auch heute, doofer Start, kleine Unsicherheit bei einem hohen Ball gehabt, aber war sie ansonsten auch wieder da. Und ich glaube, also ich würde mich irgendwie freuen, dass man, wenn man ihr da mal das Vertrauen schenken würde. Und ich meine, sie hat bis zum 15. Spieltag mit Eintracht Frankfurt nur 7 Gegentore bekommen. Das ist total heftig, finde ich. Also es ist eine Zahl, kann man sich gar nicht vorstellen. Beste Defensive der Liga. Nach dem Wolfsburg-Spiel wurde es ein bisschen angepasst, ein bisschen geruckelt. Aber da ist ja auch keine Torhüterin alleine dran schuld. Das war eine ganze Mannschaft, die da irgendwie nicht so ganz auf der Höhe war. Ist aber auch wieder ein anderes Thema. Ich rede mich im Kopf und Kragen. Also ich würde Wechsel fände ich gar nicht so schlecht. Ehrlicherweise.
Ja. Ich finde es ganz interessant, weil ja Christina Rann in der letzten Folge gesagt hatte, dass sie das Gefühl hat, dass Ann-Kathrin Berger vielleicht auch gar nicht die Nummer 1 sein möchte mehr. Ich bin auch immer Fan davon, irgendwie halt jüngeren Torhüterinnen dann die Chance zu geben. Ich finde aber ehrlich gesagt heute eben, und gut, dann ist natürlich das Ding, wenn sie mehr Vertrauen bekommt, dann strahlt sie vielleicht mehr Sicherheit aus. Weil heute, fand ich, waren wirklich wieder so ein paar Situationen mit eben Stina Johannes im Tor, wo ich so gedacht habe, boah, ja, ist jetzt nicht so 100% die sichere Bank. Also eine Situation zum Beispiel, gut, da war die Rückgabe jetzt auch ein bisschen kompliziert, ein bisschen nicht ganz so gut gelungen, sage ich mal, wo sie den Ball angenommen hat und sich auf einen anderen Fuß legen wollte und der dann irgendwie abgeprallt ist und fast eine Österreicherin halt noch ein Tor machen konnte. Das war, da habe ich große Augen bekommen, sagen wir so.
Die hatte ich auch, aber ich habe eigentlich, wie gesagt, die größeren Augen bei der Rückgabe bekommen. Also ja. Das war, ich finde da, du musst ja mal gucken, wo kommt's her? Ich finde, das ist genau das Gleiche jetzt zu sagen, die Defensive stimmt nicht. Ja, die ganze defensive Arbeit stimmt nicht, aber die Viererkette ist nicht unbedingt das Problem, sondern im Zweifel ist es das Mittelfeld davor. Und genauso in dem Fall finde ich, es ist kein Tor gefallen, sie hat es ja noch gemeistert, aber es sah schon sehr unglücklich aus. Also ich habe mir auch gedacht, boah, die beste Bewerbung ist das jetzt nicht, aber es ist eben
ja, nicht
die
nur
Gesamtsituation. Ja, genau. Ja, genau. Und du weißt auch nicht, wie hätte das jemand anders im Tor gemacht.
Das stimmt natürlich auch, das kannst du nie genau wissen. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie einen Daumen drücken, dass sie nicht auch noch irgendwie sich verletzt, wie das ja irgendwie offensichtlich bei so vielen der Fall sein wird. Wir werden das auf jeden Fall auch bei Rebecca Knaack mit im Blick behalten. Wie hat sie dir so gefallen über die Spiele jetzt, die sie gemacht hat?
Sehr, sehr gut eigentlich. Also sehr souverän. Ich finde auch gerade dieses Thema Sicherheit ausstrahlen hat sie für mich total, hat neben Janina Minge da wirklich einen guten Job gemacht. Natürlich 2, 3 Abstimmungssachen auch da gewesen. Aber wie gesagt, klar, woher soll es auch kommen? Die beiden spielen jetzt nicht irgendwie schon seit Jahren nebeneinander und haben auch nicht so viel Trainingseinheiten zusammen. Und auch heute, ich weiß nicht, welches Tor das war, vielleicht hilfst du mir, aber als sie einmal die Seite verlagert, ich glaube, es war vom Tor von Dahlmann, war es sogar das 2-1, wo sie die Seite verlagert auf Brandt von hinten raus.
Ja,
also das war ihr Ball. Genau, wo Brandt danach wieder überragend, also Brandt und Bühl sind ja eh, boah, Halleluja. wirklich. Aber genau, auch das, also Brandt hätte nicht glänzen können und Dahlmann nicht so abschließen können, wenn Rebecca Knaack nicht vorher diesen Ball gespielt hätte.
Ja, oh, da hast du jetzt gerade richtig viele Sachen angesprochen, die ich auch so beeindruckend fand. Also A, natürlich Rebecca Knaacks Arbeit, B, aber eben auch Jule Brandt, die sehr, sehr aufgefallen ist, fand ich mal wieder, jetzt gerade in dem Spiel gegen Österreich eben super viel gewirbelt hat. Dann der Abschluss nicht immer ganz gepasst hat oder sie halt überhaupt nicht in den Abschluss reingekommen ist, aber sie war auf jeden Fall super auffällig. Da wünsche ich mir echt irgendwie, dass das noch so ein bisschen, ne, der letzte Kniff dann noch kommt. Aber dieser letzte Pass da auf Linda Dahlmann, der war völlig irre. Clara Bühl mit jedem Spiel.
Aber auch vor dem Tor war auch Julia Gwynn, die den richtigen Laufweg noch macht, sodass es theoretisch 2 Möglichkeiten für sie gegeben hätte und sie genau deswegen auch diesen Platz hat und dann das Auge dafür hat. Also ich finde, das war schon insgesamt von der ganzen Mannschaft eine Top-Leistung da in der Situation. Das hat Hoffnung gemacht.
Ja, sowieso dann auch diese zweite Hälfte, wo sie dann so richtig aufgedreht haben irgendwie. Na klar, wie du auch schon meintest, ne, dass Österreich dann den Druck nicht mehr ganz so hoch halten kann. Aber das war schon, das hat, glaube ich, Katrin Lehmann dann auch noch in der Nachbesprechung des Spiels gesagt, man hat so diese Spielfreude einfach irgendwie auch gesehen. Und das fand ich eben bei Clara Bühl war das so. Und was ich auch noch ansprechen wollte, Janina Minge, die ja jetzt auch Co-Kapitänin ist hinter Julia Gwynn. Und diesen Weg von Janina Minge finde ich so, so toll, die ja gerade vor 2 Jahren oder was erst ihr Debüt gegeben hat im DFB-A-Team und jetzt Co-Kapitänin ist und auch so ein Auftreten hat, also in den Interviews, natürlich auch beim VfL Wolfsburg, wo sie ja herkommt, vorher bei Freiburg gewesen, dieses Selbstbewusstsein mit dem sie auch so diese Leaderinnenrolle sich annimmt, finde ich so irre.
Ja, absolut. Also von Hamburg komme ich ja weg. Da würde mir sagen, ist ein Pleatsche Stern. finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Also was ich ja auch interessant finde, ist wahrscheinlich ein Zufall, aber Freiburg hört das jetzt wahrscheinlich nicht gern, dass es ein Zufall ist, aber dass Gwynn ja auch aus der Freiburg-Jugend kommt. Also unsere beiden Kapitäninnen jetzt wurden dann Breisgau ausgebildet. Vielleicht ist das ein Zeichen, keine Ahnung. Aber die gefallen mir eh beide total gut, muss ich sagen. Ja, also insgesamt diese Präsenz, die beide auf dem Platz haben. Ich finde auch gerade Gwynns Körpersprache sehr, sehr gut. Also gerade auch, wenn man sie mal ein bisschen beobachtet, auch wenn sie nicht am Ball ist, wenn man mal guckt, wenn sie im Bild ist, wenn man im Stadion ist, kann man sie natürlich die ganze Zeit beobachten, vor dem Bildschirm nicht ganz. Aber wenn sie mal auch am Rand im Bild ist, wie viel sie dirigiert, wie viel sie mitgibt und mit was für einer Körpersprache, finde ich auch sehr, sehr gut. Also gefallen mir die beiden.
Das finde ich ganz interessant, weil ich hatte nämlich, also gerade nach dem Niederlande-Spiel auch Nachrichten bekommen bei Instagram, wo das so ein bisschen kritisiert worden ist, dass sie noch nicht so ganz diese Leaderin-Rolle innehat, aber ist natürlich bei so einem Spiel auch ein bisschen, also gegen die Niederlande war ja insgesamt.
Ich sag, Leute meckern immer, nicht? Also kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Ja. Also
Ich finde es super schwierig irgendwie, weil manchmal sehe ich das auch so ein bisschen so, dass, ja, also so ein, wie du sagtest, mehr geht immer, mehr kann immer. So ein kleiner Schritt fehlt mir. Ich kann das gar nicht so ganz genau beschreiben, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig pinpointen. Manchmal wirkt sie auf mich so, als wäre sie ein bisschen sehr mit sich selber auf dem Platz beschäftigt und nicht ganz so diejenige, die so alle mitnehmen kann und das Team so als Ganzes mitnimmt. Aber dann wieder macht sie das total. Also das ist ja schwierig, finde ich. Also sie als Kapitänin nicht, sondern das so einzuschätzen irgendwie.
Ja, ich glaube, dafür wird es jetzt auch noch ein bisschen brauchen. Man muss natürlich auch sagen, dass sie da in brutal große Fußstapfen tritt. Also ich weiß nicht, wer da überhaupt die Fußstapfen von Poppy ausfüllen könnte direkt. Ja. Aber ich könnte mir jetzt im Team so direkt niemand Besseren vorstellen vor allem. Also klar könntest du sagen, eine Berger im Tor von hinten heraus. Aber ich finde, auf dem Feld, und du musst, es gehört ja auch immer mehrere dazu, also du musst ja auch selbst die Bereitschaft haben, das überhaupt machen zu wollen. Und ich finde schon, dass sie die, dass man erkennt, dass sie die Rolle angenommen hat und dass sie da auch Bock drauf hat und dass sie da auch hintersteht. Und wie gesagt, also ich habe heute auch bewusst mir immer mal ein paar Minuten genommen und vor allem sie so verfolgt. Und sie dirigiert da schon wahnsinnig viel.
Ja, also sowieso die großen Fußstapfen. Ich habe, muss ich ehrlich auch zugeben, am Anfang beim Spiel gegen die Niederlande, aber jetzt auch gegen Österreich, kurz gedacht, ja, wo ist denn jetzt Poppy? Wo ist
Ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen. Das war auf jeden Fall komisch. Ja.
Ja, total. Also, ja, so eine wichtige Identifikationsfigur. Janina Minge fand ich auch noch, also die Situation 5 Minuten vor Schluss, glaube ich, als nochmal Österreich in Konter gefahren ist, wo Janina Minge hinten alleine war und das irgendwie im eigenen 16er super stark geklärt hat. Das wollte ich auch unbedingt noch mit reinnehmen, weil das.
Ja, hatte ich mir auch aufgeschrieben.
Alter Schwede, wie sie das geklärt hat, ohne eben einen Foul zu begehen. Wahnsinnig gut. Und dass Daimann und Debritz auch nochmal richtig schön viel Schwung reingebracht haben. Als
ja, vor allem Zweikampfstärke. Also die haben vor allem den Körper damit reingebracht. Stahlmann, Linda, war am Start.
So heißt sie bei Instagram. Ja, genau. Ihr zweiter Account, glaube ich, ist das, wo sie dann wirklich eben, ja,
ihren Stahl, den sie stemmt, postet.
Ja. So, was nehmen wir jetzt mit aus diesen beiden Spielen, Lilly?
Ich würde sagen, eigentlich das, was ich am Anfang gesagt habe, ehrlich gesagt. Also so dieses, natürlich sind da noch Schwierigkeiten, Fehler, vor allem in den Abstimmungen, was du auch angesprochen hattest, aber auch brutal viel Potenzial. Also es ist vor allem sehr, sehr viel individuelle Klasse auf dem Feld, finde ich, wo es jetzt halt gilt, daraus eine Mannschaft zu formen. Und ich glaube nicht, dass sie das abseits des Platzes nicht sind. Ich glaube, der Team-Spirit ist ziemlich, ziemlich gut. Also es macht auf jeden Fall so von außen den Eindruck. Das ist ja schon mal Gold wert. Das müssen sie nur noch auf Platz kriegen, diese Abstimmung. Und dass das dann alles so die Puzzleteilchen da zusammengesetzt werden. Aber wie gesagt, das ist so eine doofe Floskel, aber ich finde es eigentlich vielversprechend, dass man darauf ganz gut aufbauen kann. Ich meine, es war auch heute das allererste Spiel, wo sie eigentlich mal so richtig unter Druck waren. Weil, das muss man dazu sagen, in der Nations League kommen nur die Tabellenersten weiter. Und so mit dem ersten Spiel, was sie schon mal unentschieden gespielt hatten, Österreich übrigens schon gegen Schottland das erste Spiel gewonnen. Das heißt, hätten die da jetzt keine 3 Punkte eingefahren, vor allem so eingerechnete Punkte, gegen einen Gegner, wo die Punkte einberechnet waren, so rum, dann wäre das schon eng geworden. So. Und das hatten die ja vorher noch nicht. Also unter Wück hatten die davor 4 Spiele, das waren keine Pflichtspiele, und dann hatten sie ein Nations League-Spiel, das waren 2-2, das kann man unentschieden spielen, das ist in Ordnung. Und heute war es das erste Mal so, scheiße, heute zählt's. Und ich finde, das hat man denen am Anfang angemerkt, aber dann sind sie halt reingekommen, haben reingefunden. Aber jetzt am Ende finde ich auch diese Aufgabe, die Herausforderung, das erste Mal mit einer Art Druck umzugehen, haben sie dann doch ganz gut gemacht. Vor allem, wie sie aus der Halbzeit in die zweite Halbzeit gekommen sind.
Comeback-Qualitäten auf jeden Fall am Start. Bis zur Europameisterschaft sind es noch 4 Spiele, 2-mal gegen Schottland, also einmal das Hinspiel, dann das Rückspiel und dann eben nochmal Niederlande und Österreich. Wie stehst du so zur Nations League insgesamt?
Ich dachte, jetzt fragst du mich, wie ich zu den Trikots stehe, zur Euro. Das ist auch die Frage. Wie stehst du zur Nations League insgesamt? Ja, sind wieder mal ein paar Spiele mehr, ne? Lieben wir ja. Brauchen ja noch ein paar Spiele.
Sind ja so wenige schon.
Ja, sind so wenige. Deswegen nehmen wir noch mal ein paar mit. Alle, die wir kriegen können, nehmen wir mit. Tut den Knochen gut. Na, was das angeht, finde ich es doof. Wir haben aber auch über den Faktor Zeit gesprochen. Nicht viele Spiele mehr bis zur Euro. Und das gelang schon, wie viel? 4 sind es jetzt noch?
4 sind es noch, genau.
Und ich finde dafür, vor allem, dass du unter so einer auch, du erzeugst ja nur so eine Drucksituation, weil es wirklich um was geht bei der Nations League. Und wenn du jetzt testen würdest, bis dahin, würdest du diese Situation nie kreieren können. Und ich glaube, dass das brutal wichtig ist im Hinblick auf die Euro. Dementsprechend ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Was meinst du?
Ja, bin ich auch voll bei dir. Also ich halte von dem Wettbewerb an sich auch nicht wirklich viel. Ich merke, dass es mir so ein bisschen egal ist, aber gleichzeitig merke ich dann auch wieder so, ja, nee, ganz egal ist es halt nicht, weil es schon auch scheiße wäre, wenn man da eben als DFB-Team nicht gewinnen würde zum Beispiel. Und ja, was die Praxis angeht, dann sozusagen noch Erfahrungen sammeln und Spielpraxis sammeln, vor allen Dingen eben, ist es natürlich sau gut und gerade mit Blick auf die EM. Also ja, wie du auch schon meintest, so ein zweischneidiges Schwert ist es auf jeden Fall. Dann, Lilly, frage ich dich natürlich auch nochmal zu den Trikots, die heute debütiert worden sind.
Ich würde vor allem
Auswärtstrikots.
Ja, ich würde vor allem insgesamt mal die Meinung eigentlich wissen, so von der, wie nennt man das, Community, wie sie die Trikots so finden.
Ja,
ich finde das voll spannend, weil ich bin schon auch da ein bisschen hin und her gerissen. Also du hast mir am Anfang einmal geschrieben, dass dich Trikots total irritieren.
Ja,
ich finde sie erstmal, wenn du sie siehst, abgefahren geil, muss ich sagen. Finde ich schon richtig gut. Sie haben einen kleinen Spanien-Touch, finde ich.
Voll! Oh mein Gott, total.
Und das ist so ein bisschen... Ja.
Ich finde, von hinten sehen die richtig gut aus. Also irgendwie das mit dem Gelb dazu catcht mich total. Mhm. Von vorne finde ich... Ich verstehe, dass das soll irgendwie so Graffiti an... Wandlungen haben oder so, aber dafür ist mir das zu regelmäßig, zu gleichmäßig und dann sieht es so ein bisschen aus, als hätte jemand irgendwie, ich glaube, ich habe früher so bei Paint rum experimentiert ein bisschen und ich finde, es ist dann ein bisschen zu clean und also irgendwie, ich weiß nicht. Und wie du sagtest, und das war nämlich auch was die Community gesagt hatte, wir haben natürlich, als die vorgestellt worden sind, da auch sind wir in den Kontakt gegangen sozusagen und da meinten schon sehr, sehr viele, dass die sehr cool gewesen wären, aber eben auch so totale Spanien-Vibes.
Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist so dieser Spanien-Vibe. Aber ich finde irgendwie, Spanien hat einfach grundsätzlich schon mal schöne Farben. Und ich meine, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber die Bayern-Jubiläumstrikots, finde ich, sehen auch aus wie Spanien-Trikots. Also noch viel krasser übrigens sogar. Ich finde so insgesamt dieses Dunkelrot, was einfach eine schöne Farbe ist.
Ja, ist so Spanien.
Ist halt einfach Spanien. Punkt, Ende
ja, aus. Total. So. Ich finde übrigens, dass es gibt jetzt ja auch vom 1. FC Köln ein Sondertrikot für dieses Highlight-Spiel gegen die Bayern.
Sehr geil.
Sehr geil. Aber erinnert mich auch an, ich glaube, das war mal ein Champions-League-Trikot der Bayern.
Ah, ich weiß, welches du meinst. Ja.
Was so weiß-cremefarben irgendwie ist und dann mit einem Muster drauf. Und ich glaube, bei den Bayern damals waren es an die Alpen angelehnt oder so. Halt
ja.
Berge
ja.
Da im Süden.
Ja.
Und bei Köln jetzt sind es Rosen, glaube ich.
Ja, sind Rosen. Aber fairerweise, entwirf mal ein Trikot, was dich an kein anderes Trikot erinnert.
So.
Also ich glaube, es ist fast unmöglich.
Ja, ich bin sehr gespannt auf das Heimtrikot dann.
Oh ja, ich auch.
Und... finde tatsächlich von dem Trikotsatz, der da vorgestellt worden ist, eben auch mit dem deutschen Auswärtstrikot, das schwedische Trikot.
Ja, ja, ist mit Abstand das Schönste, finde ich auch. Absolut.
Absolut. Oh,
finde ich auch sehr schön. Aber das können wir jetzt ja nicht tragen, hör mal. Scheiße.
Ja, schade. Ich war gerade erst im Schwedenurlaub. Ich hätte eine Entschuldigung.
Na dann. Aber wir driften ab. Ich möchte festhalten, zum Trikotthema, wenn wir spielen wie die Spanierinnen bei der Euro. Dann nehme ich auch das Trikot gerne.
So sieht es nämlich aus. Da können wir auf jeden Fall uns drauf freuen. Die Europameisterschaft geht dann im Juli los. Am 3. Juli, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Genau, am 4. Juli macht Deutschland das erste Spiel gegen Polen. Und davor geht es am 2. Juli eben schon los Ich bin super, super aufgeregt. Weißt du schon, ob du da sein wirst, Lilly?
Ja, ich werde arbeiten dort tatsächlich.
Ah, sehr cool.
Vom Feld ans Mikro.
Da sind wir jetzt schon nämlich ziemlich genau, was das Thema Job angeht, bei dir auch angekommen, liebe Lilly.
Boah,
wir
was für eine
ja auch
Überleitung. Krass.
Ja, muss ich natürlich mitnehmen, wenn du die schon anbietest sozusagen.
Kannst du nicht also, lernen.
Nee, ja, oder vom Zugucken bei dir natürlich lernen. Vom Feld ans Mikro stimmt bei dir ja nicht so ganz. Du hast ja auch am Feld das Mikro in der Hand. Ich habe schon eingangs gesagt, du bist Moderatorin und Sportjournalistin für den Bolzplatz, das ZDF-Mittagsmagazin, ZDF-Sportstudio. Wir haben dich auch den DFB-Pokal schon auslosen sehen. Ja, da ist tatsächlich auch die Frage reingekommen, das heißt tatsächlich auch natürlich die Frage reingekommen, wieso du diesen Weg eingeschlagen hast.
Das war ehrlicherweise zufällig. Also die Kurzfassung ist, dass ich das mit Sicherheit irgendwo familiär habe, weil meine Eltern beide Journalisten sind und ich einfach grundsätzlich meine ganze Kindheit und Jugend auf dem Fußballplatz verbracht hat. Und die Mischung daraus ist der Sportjournalismus oder vom und über Fußball zu berichten. Es war jetzt aber grundsätzlich nie so richtig mein Ziel. Also ich habe Sportwissenschaften und Philosophie studiert und bin da irgendwie wirklich so reingeschlittert. So, ja, dann mache ich mal ein Praktikum. Dann haben die mich vor die Kamera gestellt. Dann bei Sport1, dann war ich ja, irgendwie funktioniert das ja ganz gut. Dann war ich noch bei Sportbild. Dann war ich wieder bei Sport1 fürs Volo. Und dann kam das wirklich so wie so Dominostein-Effekt-mäßig. Nennt man das so? Domino-Effekt. Ja. Ohne das Stein. Domino-Effekt-mäßig. So rum, glaube ich. Ja, und dann habe ich irgendwann nicht zum Bolzplatz gekommen und dadurch mittlerweile beim ZDF und gar nicht mehr bei Sport1. Genau.
Musst du dich manchmal kneifen, wenn du das so zurückschaust, so wie schnell das ja auch passiert ist?
Ja, sehr schnell. Also das ist, ich sag mir oft, versuch den Moment noch mehr zu genießen, weil ich bin super, super viel unterwegs. Mhm. Und es geht insgesamt so schnell, also meine ganze Reise, meine persönliche, sage ich mal, aber dann auch von Job zu Job zu Job. Und ich versuche teilweise manchmal so zwischendurch bewusst zu sagen, so, Moment mal, wo bin ich eigentlich? Wie bin ich hier hingekommen? Irgendwie krass. Und versuche das einfach so ein bisschen zu genießen, weil ich schon einen ziemlich, ziemlich coolen Job ausüben darf. Und diese, vor allem diese Kneif-Momente habe ich immer mal wieder in Stadien tatsächlich. Also so zum Beispiel habe ich fürs ZDF in der Gruppenphase, das ist ja keine Gruppenphase, eine Ligaphase bei der Champions League im Fußball der Männer aus Liverpool berichtet. Da hat Leverkusen gespielt und da saß ich bei dem You Never Walk Alone und dachte kurz so, hatte wirklich Tränen in den Augen und dachte so, krass, wie bin ich hier hingekommen eigentlich? Also war sehr, sehr dankbar. Und das habe ich immer mal wieder und das hoffe ich, dass das auch noch sehr, sehr lange so bleibt.
Ja, saustark. War das so der Moment, wo du sagen würdest, das ist bisher das Krasseste, was, was du erleben durftest in dem Job?
Nee, also von der Atmosphäre mit Sicherheit. Also und ich glaube auch, dass vor allem auch viele davon träumen, das mal zu erleben. Und ich kann es auch nur jedem empfehlen. Also es ist irgendwie wirklich, wirklich besonders. Und man rennt ja schon leider zunehmend irgendwie in Stadien und sieht das Stadion. Also ich muss aufpassen, was ich sage, weil es ist immer noch so, dass ich das als Privileg sehe und für mich ein Stadion immer besonders ist. Aber zwangsläufig, das kannst du überhaupt nicht ändern, wird es irgendwann dein Arbeitsplatz. Und du gehst dahin und du riechst auch noch die Bratwurst und den Rasen, aber es ist halt nicht mehr so wie früher. Und das war eben, vor allem da an Anfield Road, war das einfach so nochmal ganz anders. Da bin ich wie so ein kleines aufgeregtes Kind hingegangen und war es so, oh mein Gott, krass. Aber ja, ich war auch in Bologna zum Beispiel beim Champions League-Spiel vom BVB. Da war auch eine mega Stimmung. Nach dem Spiel nicht mehr ganz so mit dem Rauswurf von Nuri Sahin. Aber also ich habe das schon auch immer noch mal wieder und so insgesamt von größten Momente im Job, glaube ich, muss man das immer so. Ich kann das so retrospektiv gar nicht unbedingt sagen, sondern es ist immer in dem Moment. Also ich habe während meines Volos, durfte ich, sollte ich, musste ich, wie auch immer, mal die Co-Moderation vom Doppelpass übernehmen. Und da war ich zum Beispiel für den Abschnitt meiner Laufbahn bis dahin, war das total krass so. Und jetzt auch so eine DFB-Pokalauslosung zu machen, da war ich auch sehr aufgeregt von dem 1. Mai. Jetzt habe ich ja schon zwei hinter mir. Die zweite hat dann auch noch mal ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil bei der ersten die Aufregung so ein bisschen im Vordergrund stand. Das sind dann immer so in dem Moment, sage ich mal, so die Sachen, wo du denkst, krass, oder auch einen Toni Kroos einen Lifetime Award zu übergeben. So war auch krass, so, ja. Also da, ich sammle solche Momente.
Das sind ja echt wirklich ziemlich viele. Du hast jetzt eben gesagt, ne, beim Doppelpass, die Co-Moderation auch. Also du hast ja schon viele Redaktionen auch gesehen. Jetzt bist du ja beim ZDF, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wo sind da so die Unterschiede zum Privatfernsehen? Gibt's da so irgendwie viele oder?
Beim Privatfernsehen gibt's Werbung. Viel Werbung. nein, Spaß beiseite. Also ist einfach ein Fakt, weil Sport1 hatte ich sehr oft den Fall, was mich immer brutal geärgert hat, bei der Liga, bei den Übertragungen, dass ich eigentlich irgendwie noch 10 Fragen im Kopf hatte. Und dann hieß es, abgeben in die Werbung bitte. Und ich war immer so ernsthaft. Also du hast ja Knopf im Ohr, sage ich mal, mit der du mit der Regie verbunden bist, die dich so ein bisschen eintimen und dir auch sagen, so jetzt letzte Frage oder so, während du in einem Gespräch bist zum Beispiel. Und da würde ich sagen, beim ZDF habe ich auch nicht zwangsläufig mehr Zeit, aber dann gibst du halt ab zu den Nachrichten. Schon mal auf jeden Fall netter als in die Werbung. Es ist alles ein bisschen getakteter. Also ich würde sagen, es ist organisierter. Mm. Und deutlich mehr Leute insgesamt. So okay. Im großen Ganzen, ja.
Ja. Macht es dann auch sowas beim Thema Konkurrenz irgendwie auf? Weil also ich meine, früher hatte ich das auch immer noch so ein bisschen im Blick, jetzt gar nicht mal so darauf geachtet, ob privat oder öffentlich-rechtlicher, aber hatte ich schon so manchmal das Gefühl, okay, es gibt sozusagen nur diesen einen Platz für die Frau halt im Sportjournalismus. Hast du das Gefühl immer noch oder ist generell unabhängig vom Geschlecht das Thema Konkurrenz eins für dich oder ist dir das komplett egal?
Meinst du auch senderunabhängig?
Ja.
Konkurrenz ist auf jeden Fall da, also ist einfach so und es gibt begrenzte, geschlechterunabhängig gibt es begrenzte Plätze jetzt, sage ich mal, für On-Air-Personen, also gibt im Übrigen insgesamt, es können auch nicht 10 Leute die Sendung leiten, also mal da ganz abgesehen davon, nur ist ja immer diese On-Air-Position ist die dann man am Ende sieht, sage ich mal.
Die Prominenteste sozusagen da, für die Zuschauer.
Ja, hinter der aber ein fettes Team steckt und wenn du dann alle Positionen siehst, an wo man arbeiten könnte, um Teil des Produkts am Ende zu sein, dann gibt es natürlich viele Plätze, aber wenn du dir eben die einzelnen Positionen anguckst, unter anderem die On-Air-Position, dann ist es zwangsläufig einfach so, dass diese Position jetzt keine 10 Leute ausüben können. Klar, wenn du bei einem Sender arbeitest, wo es mehr Formate gibt, mehr Sportarten gibt, einfach grundsätzlich breiteres Spektrum gibt, dann kann man sich da ja auch ganz gut aufteilen und kommt sich so auch nicht in die Quere. Aber es ist zwangsläufig auch Konkurrenzposten, sage ich mal. Aber ich bin grundsätzlich, weiß ich nicht, vielleicht auch so, weil ich aus dem Fußball so komme, aber irgendwie, ich bin ein Teamplayer und auch im Team geht es, also man sagt ja so oft bei Fußballmannschaften, die Konkurrenz ist nicht da oder jetzt kriegt er immerhin mal, jetzt ist mal Konkurrenz auf der Position, das tut dem ganzen Spiel ja auch gut. Also das tut ja auch, ich finde, wenn du das mischen kannst mit diesem Teamgedanken, dann ist das, glaube ich, sogar auch sehr gesund. Und ich finde halt, es wird dann biestig, wenn es nur noch Ellbogen raus ist. Aber ich bin da ein großer Freund von mit einem Miteinander und vor allem helfen. Also ich habe, als ich zu Sport1 gekommen bin, das allererste Mal, dass ich da im TV war, war bei einer Eishockey-WM damals. Und ich weiß noch, was mich total überrascht hat, was ich sehr stark finde und was mitunter mit Sicherheit, also grundsätzlich einfach dieser Wert, den der Mensch vertritt, ein Grund für unsere jetzt mittlerweile so enge Freundschaft ist. Ich erinnere mich, dass Jana Wosnitzer, die eigentlich die Eishockey-WM zu der Zeit moderiert hat, oder konnte sie an dem Tag nicht, und ich bin für sie eingesprungen. Ich hätte mich ja nie im Leben getraut, sie zu fragen, wie geht das und kannst du mir mal einen Tipp geben und keine Ahnung. Sie ist auf mich zugekommen. Ich hatte eine Nachricht von ihr. Ja, ich kann mich nur grob in, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber irgendwie so von wegen, ich kann mich nur grob in deine Situation hineinversetzen. Und wenn irgendwas ist, wenn du Hilfe brauchst, inhaltlich von der Vorbereitung, wenn es irgendwie eine Kleinigkeit ist, dann melde dich gerne. Und dann habe ich mit ihr telefoniert. Und das war eigentlich so der Grundstein unserer Freundschaft, sage ich mal. Und das finde ich halt brutal stark. Und ich finde, das ist, wie es funktionieren sollte eigentlich oder laufen sollte auch.
Ja, sau stark. Also Shoutout an dieser Stelle an Jana. Aber ich finde, das kann man auch total gut irgendwie so aufs Leben an sich übertragen. Ne? Irgendwie gerade als Frau, wahrscheinlich für noch mehrfach marginalisierte Personen generell, sollten alle sich halt mehr unterstützen. Und gerade die nicht ganz so doll diskriminiert werden wie andere, immer sich gegenseitig helfen. Das finde ich mega, mega schön auf jeden Fall.
Ja, absolut. Also ich bin auch, keine Ahnung, ich helfe auch wirklich gerne. Also auch grundsätzlich, wenn ich Nachrichten kriege und irgendwie Fragen gestellt werden, in was für Bereichen auch immer, also vom Weg, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin oder irgendwas anderes in die Richtung. Ich helfe oder antworte auch eigentlich immer. Das ist, manchmal muss man auch nochmal nachfragen, weil sowas einfach untergeht aus Zeitgründen und manchmal dauert es auch ein bisschen. Aber also da habe ich mir auf jeden Fall auch ein großes Beispiel an Jana genommen.
Voll schön. Weil du Sport 1 angesprochen hattest, ne, und das Praktikum und Volo, oder ich glaube tatsächlich, dass du die Praktikantin nach mir damals da warst. Ich glaube, wir haben uns dann noch irgendwie in einer WhatsApp-Gruppe oder sowas mal kurz überschnitten.
Ja, das ist richtig.
Mega funny.
Das ist lustig. Und 21 war das, glaube ich.
Ja, ganz genau. Ja. Und Sascha, der hat mir tatsächlich auch geschrieben, den habe ich da ja auch kennengelernt und meinte dann irgendwie seine Volontärin sozusagen jetzt hier im Podcast, mega schön. Und er hat gefragt, was waren deine lehrreichsten Erfahrungen im Journalismus bisher? Liebe Grüße an Sascha an dieser Stelle.
Was stellt er denn für tiefgründige Fragen? Ich schicke hier überhaupt keine Grüße raus. Da muss ich ja brutal nachdenken über die Fragen. Meine lehrreichsten Erfahrungen. Ich glaube mit Sicherheit Sport 1 und einfach machen. Also diese Schule bei Sport 1, immer ins kalte Wasser geworfen zu werden. Ich habe in meiner ersten Woche, Volo-Woche, also ich habe ersten angefangen, es war dann wieder dritte erste oder so, und ich habe, glaube ich, am 10.1. irgendwie so, vom Zeitrahmen her, habe ich die Web-News, also die Sport1-News, die online gestreamt wurden, wenn wir im TV was anderes laufen hatten, was aber theoretisch 1:1 das Gleiche ist. Also nur, dass du zeitlich nicht ganz so genau sein musst und dass es vielleicht ein paar weniger Leute gucken, weil es halt online ist und nicht im TV. Und da war ich auch so, alles klar, ich habe das jetzt noch nicht so oft gemacht, also eigentlich gefühlt noch gar nicht. Und ich habe so 2-3 Mal geübt, aber dann machen wir wohl mal. Und das sind genau die Sachen, wo du halt brutal viel lernst und was dir auch keiner irgendwie sonst wo erklären kann. Sondern du musst, glaube ich, gerade im Journalismus und auch vor der Kamera einfach machen. Und es ist, du kannst auch live nicht spielen. Also das war halt eine Live-Sendung und fertig. Aber ich habe mich sehr sicher gefühlt, auch am Ende, weil, Shoutout an Sascha in der Regie saß und mich da gut durchgeführt hat und mir vor allem auch das Vertrauen gegeben hat, dass ich das auch kann. Also man, natürlich gehört irgendwie dazu, dass man sich selbst vertraut, aber ich glaube, gerade in solchen Momenten ganz am Anfang, wie soll man sich bitte selbst vertrauen, weil, hä, habe ich noch nie gemacht, hallo. Aber dann brauchst du mindestens eine Person, die da dabei ist, die dann an dich glaubt. Und das war, oder ist bis heute im Übrigen, Sascha.
So sweet. Richtig, richtig schön, ey. Ja. Sonst kalte Wasser geschmissen zu werden, ist schon immer schwierig in dem Moment, aber sehr lehrreich im Rückblick auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Lilly, wir kommen zu unserer allseits beliebten Kategorie.
Die 5 Fumsfragen.
Mit Bitte um schnelle Antwort. Du musst dich entscheiden. Lieber eine Schwester wie Sarah Engels oder einen Vater wie Hartmut Engler?
Oh Gott, ich nehme Sarah Engels. Kann man was Schönes vorsingen. Aber hat meinen Namen geklaut.
Schweinerei, immerhin heißt sie nicht auch Lilly.
Gott sei Dank.
Ich muss an dieser Stelle gestehen, ich musste googeln, wer Hartmut Engler ist. Der ist von Pur. Für alle anderen, die es nicht wussten. Und Sarah Engels kenne ich noch. Also ich noch von DSDS damals. Aber ich glaube, mittlerweile ist sie auch, abgesehen davon, sehr bekannt. Jetzt muss ich mich einmal räuspern, denn die liebe Fums-Redaktion, Grüße an der Stelle, hat mich quasi zum Singen hier gezwungen oder verführt. Vielleicht kennst du den Song ja. Engels weinen, Engels leiden, Engels fühlen sich mal alleine. Sie verzweifeln wie jeder andere, fallen tief und haben Feinde. Da kenne ich die Melodie nicht mehr. Kennst du den Song?
Ich verzweifle gerade auch.
Der ist von Ben. dem Sänger, der dann auch Kika Live moderiert hat.
Ja, kenne ich.
Auf einer Skala von erste Runde DSDS bis Eurovision Song Contest Winner, wo rankt dieser Hit von Ben bei dir rein?
Der gewinnt was, der Song. Gibt's was dazwischen?
Ja, kannst du dir dann selber aussuchen.
Oben ist Eurovision Song Contest Gewinn.
Genau.
Ja, und, dann oben, der muss ja gewinnen. Harry hat gesagt, okay, der gewinnt.
Also ESC Winner Song.
Ja,
alles klar.
Safe.
Oder so. Alles klar.
Vor allem, wenn du ihn singst.
Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe wirklich jetzt, als ich die Fragen von den Jungs geschickt bekommen habe, habe ich echt gedacht, oh, na toll, da komme ich nicht drum rum, den zu sehen. Zu Ben gibt's übrigens eine richtig witzige Story. Ich oute mich hier als Tim Bensko-Fan früher, war damals mit 12 oder was auf dem Konzert und Ben hat da Kika Live oder für Radio Fritz moderiert und da also die Konzerte in Berlin begleitet und da Union Berlin Fußbälle verlost, weil Tim Bensko mal bei Union gespielt hatte. Und mein Papa hat dann den Fußball für mich gewonnen und da haben wir dann halt so ein bisschen mit Ben gequatscht und dann mehr als 10 Jahre später treffe ich den im letzten Sommer bei der Europameisterschaft der Männer da auf der Fanzone in Berlin und moderiere den halt an oder so. Es war sehr, sehr lustig.
Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Und so. Ins Phrasenschwein.
Nein, schön. Deine Auftraggeber, liebe Lilly, kommen mit 9 Jobs auf dich zu. Du hast aber leider nur Zeit für einen. Lieber beim ZDF Bares für Rares moderieren oder bei My Style Rocks in der Jury sitzen?
Bares für Rares moderieren. Das ist eine geile Sendung, vielleicht kann man sich mal so nebenbei angucken. Also My Style Rocks. Können wir weitermachen?
Ja. Was tut mehr weh, Gegenspielerin von Mike Franz sein und mehrfach übel umgegrätscht werden oder einen Abend Podiumsdiskussion mit Mario Basler, Stefan Effenberg, Matze Knob und Olli Pocher zum Thema Frauenfußball?
Also ich wurde ja von Mike Franz Gott sei Dank noch nicht umgegrätscht. Er war bisher in der Liga mein bester Kompagnon an meiner Seite. Grüße gehen raus an Mike. Die vermisse ich auch echt, muss ich sagen, mit Mike und Christina. Dementsprechend möchte ich ihn mir als mein Gegenspiel einfach gar nicht vorstellen und Iron Mike grundsätzlich nein. Deswegen, ja, ich nehme ihn als Mitspieler und gehe mit der Podiumsdiskussion über Frauenfußball. Ich glaube, die wäre hart, würde mich sehr traurig und betroffen machen.
Wahrscheinlich, aber da kann man dann im Zweifel auch gut Kante zeigen. Oder man schmeißt einfach alle raus und zeigt dann selber, was man fußballerisch kann, zum Beispiel.
Oder so.
Dein Wunsch für die EM 2025, außer sportlichem Erfolg und die nächste Euphoriewelle für die DFB-Mädels natürlich, was wünschst du dir da für die Europameisterschaft?
Ich wünsche mir noch mehr Aufmerksamkeit und einen nächsten Push, wie es die letzte EM ja auch schon gewesen ist für den Frauenfußball, weil im Podcast mit Christina auch schon sehr, sehr lang und breit über die Entwicklung und im Zweifel den Stillstand aktuell so ein bisschen im Frauenfußball gesprochen. Also die Folge gerne nochmal anhören, wenn einen grundsätzlich diese Frage interessiert. Aber ich wünsche mir, dass die Europameisterschaft für den Frauenfuß, also neue Fans für den Fußball der Frauen begeistert und dass die Community wächst und dass wir noch mehr werden und nochmal eine Aufmerksamkeit erzielen und weiter wachsen können und es den nächsten Push für den Fußball der Frauen gibt. Ganz wichtig, ich möchte, dass jeder, der grundsätzlich Fußballfan ist, weiß, dass im Sommer die Europameisterschaft der Frauen stattfindet.
Wie ist dein Feeling da aktuell?
Nicht so gut. Aber das können wir ja noch ändern. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Birk hat 4 Spiele Zeit, wir ein paar Monate Zeit, um für Begeisterung zu sorgen.
Krass, ey. Ich meine, wir haben jetzt bald schon wieder März. Also so wahnsinnig viel Zeit ist das auch nicht mehr. Aber wir rühren hier kräftig die Werbetrommel.
Ist wichtig, es wird Frühling. Ja.
Aber ja, das ist auch wirklich sowas, wo ich mir echt denke, meine Güte, es sind noch ein paar Monate, aber nicht so wahnsinnig viel. Und es fühlt sich irgendwie so ein bisschen, also eigentlich müsste doch jetzt so langsam mal was anfangen, dass auch Leute anfangen zu sagen, ey, yo. Aber nun denn, wir arbeiten auf jeden Fall sehr, sehr tatkräftig dran und Lilly mit Sicherheit auch.
Und sonst so?
Wir kommen nämlich zu den News. Wir müssen nämlich auch ein bisschen auf die Uhr gucken tatsächlich. Es gibt ein Update im Fall Jenny Hermoso, Luis Rubiales. Rubiales ist verurteilt worden. Ein Gericht hat geurteilt, eben der Übergriff war tatsächlich ein sexueller Übergriff beim Finale der Weltmeisterschaft 2023, hat der damalige Präsident des spanischen Fußballverbandes, Jenny Hermoso, ungefragt auf den Mund geküsst. Er zahlt 10.000 Euro Strafe, 18 Monate lang 20 Euro am Tag mit einem Jahresgehalt von 600.000 bis 900.000. weiß ich jetzt nicht, was man davon irgendwie halten sollte. Er darf sich außerdem Hermoso bis auf 200 Meter nicht nähern und ein Jahr keinen Kontakt aufnehmen. Der Nötigung ist aber freigesprochen worden. 2,5 Jahre Haft hatte die Staatsanwaltschaft gefordert. Er hat natürlich auch gegen die Geldstrafe Berufung eingelegt. Wir haben aber auch noch Neuigkeiten aus der Bundesliga, denn Markus Högner, bisher Trainer der SGS Essen, wechselt im Sommer zum BVB. Also erstmal hieß es, er verlässt den Verein, also die SGS Essen, zum Saisonende. Und dann ist auch sehr schnell klar gewesen, es geht für ihn zu Borussia Dortmund in die Westfalenliga, in der vierten Liga. Die steigen aber möglicherweise auch auf. Er übernimmt da zum 1. Juli. Thomas Solewski ist der aktuelle Trainer, der wird dann Nachwuchskoordinator der Frauen. Lilly, was hältst du davon, von diesem Wechsel?
Die Nachricht hat mich total überrascht, ehrlich gesagt. Also ich finde irgendwie, Högner ist so Essen. Mhm. Also das, ich kann mir den gefühlt gar nicht bei einem anderen Verein vorstellen. Ja, er bleibt da im Revier drüben, im Pott. Mit Sicherheit ist es ganz cool mit Dortmund. Es ist einfach ein großer Verein grundsätzlich. Ist wahrscheinlich nicht vergleichbar, auch wenn sie natürlich jetzt noch nicht in der Bundesliga spielen. Das wird aber kommen mit den nächsten Jahren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Es ist bestimmt eine brutal spannende Aufgabe, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hätte mich nicht überrascht.
Schon ein anderer Verein, der noch nicht in der Bundesliga spielt, hat auch, also ist auch richtig heftig am Kochen, sagen wir es mal so. Ich glaube, so nennt man das mittlerweile in der Gen Alpha oder anyway, keine Ahnung. Ja, Fabienne und Tamar Dongus wechseln zum VfB Stuttgart.
Die haben Fabienne Bock zusammen Dongus, zu kicken.
Ja, auf jeden Fall.
Ganz süß eigentlich.
Ja, total. Zwillinge, Fabienne Dongus war tatsächlich auch mal im Podcast zu Gast, könnt ihr mal auschecken. Ja, die sind beide eben Zwillinge, 30 Jahre, kommen aus Böblingen bei Stuttgart, da fange ich schon wieder fast an zu singen, ein Kraftklub-Song an der Stelle. Also es ist sehr naheliegend, dass sie dann zu Stuttgart eben gehen. Fabienne war 12 Jahre lang bei Hoffenheim gewesen. Ihre Schwester war auch eine Zeit lang bei Hoffenheim gewesen, dann in Italien und der Schweiz Erfahrung gesammelt, war zuletzt bei den Grasshoppers Zürich. Der VfB aktuell noch Regionalliga, beziehungsweise dann eben möglicherweise zweite Liga. Beide bekommen einen Vertrag bis 2027. Stuttgart hat ja auch schon so ein paar andere große Namen schon sich geholt.
Tja, die bauen da auch was auf und holen sich da noch ein bisschen Erfahrung zumindest mit rein. Die haben die beiden auf jeden Fall.
Ihr findet natürlich alle News wie immer in den Shownotes.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Eine klitzekleine Pause, denn wir haben keine erste Bundesliga. In der zweiten geht's gut ab. Aber wir machen hier mal ein bisschen durchatmen. Für mich stehen ein paar Konzerte am Wochenende an. Da habe ich ja nicht ganz so viel Zeit, auch Fußball zu verfolgen, wenn dann was los wäre. Weiter geht's dann mit dem Podcast am 11. März zum 16. Spieltag. Da spreche ich dann mit Britta Karlsson vom FC. Das ist richtig cool. Sie hat im Winter übernommen und aus den ersten 3 Spielen 2 Unentschieden und 2 Gegentore mitgenommen, aber eben auch kein eigenes Tor geschossen. Also gibt eine Menge zu besprechen da. Und da haben wir dann auch ganz viele spannende Spiele irgendwie mit am Start.
Highlight-Spiel, sogar von Britta Karlsson.
Nämlich?
Köln gegen Bayern am 9. März, alle Hinder, Stadion voll machen, Bude voll machen.
Jo.
Und zwar voller noch als das Derby, Bremen-HSV, Nordderby-Pokal.
Heinz, es wird voller?
Nein, glaube ich nicht, aber wir müssen jetzt hier Werbung machen, damit es voller wird. Möglichst viel, alle rein da. Also was so beim Nordderby abgeht, ist ja überkrass. Ich freue mich das riesig. Es sind schon
30.000
Tickets verkauft. Ah,
total krass, 30.000 Tickets einfach schon. Hast du gerade einen Blick, wie viel es bei Köln-Bayern schon sind?
Nee, weiß ich leider gerade nicht, aber Köln ist ja eh immer ganz gut.
Mhm.
Und was ich sagen wollte, ist, die Highlight-Spiele, wenn man schon diesen Schritt ins große Stadion macht, dann weiß ich nicht, für die Mädels ist es doch so geil, vor so einer Kulisse zu spielen. Da hatte ich auch, ich war beim letzten Highlight-Spiel von Werder auch da. Und wenn die Mädels dann vor der Tribüne stehen und mit den Fans feiern, da habe ich immer Pipi in den Augen, weil ich das einfach, ich das so schön finde und die sich das so verdient haben. Deswegen alle hin da. Und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von Wolfsburg gegen Frankfurt, weil ich die Werbung vorhinein nicht so gut fand. Also vielleicht shame on me, aber nicht mal ich habe mitbekommen, dass es im großen Stadion war. Und ich habe für das ZDF das Spiel präsentiert. Und wir waren dann in einer Besprechung und da waren wir und waren so, wie ist es im großen Stadion? Hä? Habe ich nicht mitbekommen. Und ich meine, wenn jetzt eine Person wie ich, und wir waren da mehrere in dem Call, die es nicht wussten, nicht mitbekommen, dann Entschuldigung, also wenn wir, die da eh schon hinterher sind, die eh alles recherchieren, die eh alles lesen, ich war auch schon in der Vorbereitung auf das Spiel, wenn wir das nicht mitbekommen, wie sollen das denn andere Menschen mitbekommen? Also, naja, das nur an dieser Stelle und damit hoffen wir, dass die beiden Stadien voll werden.
Ja, das wäre so krass, einfach so Doppelpack-Rekordspiele. Richtig, richtig gut.
Und da hast du mit Britta Karlsson direkt eine perfekte Gesprächspartner. Ja, hast du gut gemacht.
Bin ich ein bisschen stolz auf meine Planung, auch bin ich ganz ehrlich. Ja, und du sprichst tatsächlich mit Werder auch was ganz Gutes noch an, denn total cool, Lina Hausicke, ist ja Freundin des Podcasts hier auch, die hat auch jetzt einen eigenen Podcast. 7 Folgen oder was sind das, glaube ich, von Null auf Neustart. Linas Comeback, da erzählt sie ganz, ganz ausführlich, wie das für sie gewesen ist, ihr Kreuzbandriss und wie sie da eben sich zurückgearbeitet hat. Das sei euch sehr ans Herz gelegt, findet ihr natürlich in den Shownotes. Auch sehr ans Herz gelegt, die Folge eben mit Lina und diese Folge mit Lilly Engels. Könnt ihr auch im Zweifel direkt einfach nochmal von vorne anfangen. Sehr, sehr schön, Lilly, dass du hier dabei warst. Das hat mich super gefreut.
Mich auch. Endlich hat es geklappt. Ich bin stolz auf uns.
Ich bin ganz ehrlich, bei mir sind immer noch so viele Fragen auch noch offen, die ich dich fragen könnte und wollen würde, aber dann würden wir hier einen 1,5-Stunden-Podcast mindestens hinlegen. Also empfehle ich auf jeden Fall mal unseren Hörerinnen und Hörern, wenn die dir sowieso nicht schon folgen, dann unbedingt das tun und verfolgen alles und vielen Dank, dass ihr hier zuhört. Schreibt uns sehr, sehr gerne Bewertungen, folgt sowieso auf allen möglichen Plattformen und habt ganz viel Spaß, bleibt dabei. Wir hören uns.
Ciao.
Tschüss.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.